Guten Morgen.
Ihr meldet euch bitte, falls ich nicht so laut rede wie der Ralf und ihr irgendwas nicht verstehen könnt. Ich bin sehr dankbar, dass ich heute Menschen vor mir sitzen habe und nicht so einsam und alleine in meinen Laptop reden muss. Das ist sehr schön, dass ihr da seid. In meiner Küche hängt ein Holzschild, das mir meine Tochter Jule mal geschenkt hat. Und darauf steht: Liebe ist das Einzige, das nicht weniger wird, wenn wir es verschwenden. An diesen Spruch musste ich denken, als ich mich mit unserem Predigttext beschäftigt habe. Den lese ich aus Markus 14, die Verse 3 bis 9. Und als er, Jesus, in Bethanien war, im Hause Simons des Aussätzigen, und lag zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Glas mit unverfälschtem und kostbarem Nardenöl. Und sie zerbrach das Glas und goss es auf sein Haupt. Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander: Was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Salböl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach: Lasst sie in Frieden. Was betrübt ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn ihr habt alle Zeit Arme bei euch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt für mein Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in aller Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie jetzt getan hat. Jesus befindet sich mit seinen Jüngern auf dem Weg nach Jerusalem und ist in Bethanien zu Gast bei Simon, vermutlich dem Mann, den er in Markus 1 vom Aussatz geheilt hat. Aus der Parallelstelle in Johannes 12 erfahren wir, dass diese Begebenheit 6 Tage vor dem Passafest stattfand, vermutlich an einem Freitagabend, also einem Sabbat. Das kann man zumindest auch deshalb vermuten, weil die Menschen hier zu Tische lagen. Bei gewöhnlichen Mahlzeiten saßen oder hockten die Juden am Tisch. Zu Tische liegen war ein Merkmal festlicher Mahlzeiten. Man lag dabei auf der linken Seite, sodass die rechte zum Essen frei blieb. Ohne Essbesteck führte man die zerkleinerte Speise mit den Fingern oder mit Hilfe eines Brotstückchens zum Mund. Das ist vergleichbar vielleicht, wenn wir nicht in der Küche essen, sondern im Wohnzimmer und die Servietten auspacken und die Kerzen anzünden. So liegt Jesus also mit seinen Jüngern und eventuell auch anderen geladenen Gästen zu Tisch im Hause des Simon. In unserem Text heißt es weiter: Da kam eine Frau. Das hört sich so an, als würde diese Frau, die hier von Markus nicht näher benannt wird, auf einmal in ihre Gesellschaft treten. In der Parallelstelle in Johannes 12 ist zu lesen, dass es sich bei der Frau um Maria, die Schwester von Lazarus, handelte, die offensichtlich zu den Gästen gehört hat. Aber egal, ob diese Frau den Raum betritt oder sich aus der Runde erhebt, jedenfalls zerbricht sie vor den Augen aller ein sehr wertvolles Gefäß. Alabastron, das Luther hier mit Glas übersetzt, bezeichnet ein Gefäß aus feinem Gipsstein, leicht grau und durchschimmernd. Und dann gießt die Frau den ebenfalls außerordentlich kostbaren Inhalt über das Haupt Jesu. Es handelt sich dabei um reines Nardenöl, das aus einer Pflanze gewonnen wird, die im Himalaya wächst und deshalb schon aufgrund des weiten Transportweges sehr teuer ist. Der Wert des Öls wird auf 300 Silbergroschen geschätzt. Und das entspricht in etwa dem Jahreseinkommen eines Tagelöhners, also eines Landarbeiters oder Weinbergarbeiters. Nun war es durchaus üblich, dass geschätzte Persönlichkeiten durch das Herabträufeln weniger Tropfen Öl auf das Haupt geehrt wurden. Aber diese Frau verwendet eben nicht nur ein paar Tropfen, nein, sie schüttet den ganzen Inhalt, vermutlich etwa ein Liter Öl, quasi über Jesus aus. Welch eine Verehrung, welch eine Liebe kommt hier zum Ausdruck. Doch wir lesen weiter, da wurden einige unwillig. Das Verhalten erregt den Unwillen der Frau, der Jünger. Das Verhalten der Frau erregt den Unwillen einiger Jünger, so muss es heißen. Die fangen nämlich an zu rechnen. Hätte man das Öl nicht lieber verkaufen sollen, um dann die 300 Silberstücke an die Armen zu verteilen? Wozu diese in ihren Augen vollkommen sinnlose Verschwendung? Gerade zum Fest gedachte man eigentlich nach frommer Sitte und Pflicht der Armen. Und hatte Jesus nicht selbst gesagt, dass das Evangelium den Armen gepredigt werden sollte? Die entrüsteten Jünger glauben sich jedenfalls in gutem Recht. Deshalb fallen sie mit sehr gutem Gewissen und mit großer Einmütigkeit heftig über diese unfromme Frau her. Sie fahren sie an und erwarten mit Sicherheit die Bestätigung Jesu. Jesus aber sagt, lasst sie in Ruhe, hört auf damit. Warum betrübt ihr sie? Sie hat doch ein gutes Werk an mir getan. Ein gutes Werk. Das war ein feststehender Begriff im Judentum. Zu den guten Werken zählte die Erfüllung der 613 Pflichtgebote der Tora. Die aufzuzählen erspare ich mir an dieser Stelle. Sowie auch Geldgaben für die Armen und die sogenannten 12 Liebeswerke, zu denen auch würdige Bestattung von Toten, die keine Angehörigen hinterließen, gehörte. Nein, diese Frau hatte keinen Verstoß begangen. Im Gegenteil, ihre Tat gehört in Jesu Augen zu den guten Werken. Denn, so erklärt Jesus, Armenpflege ist ständig wiederholbar. Arme habt ihr ja immer bei euch. Ihr könnt ihnen Gutes tun, so oft ihr wollt. Aber mich habt ihr nicht alle Zeit. Was bei Jesus zählt, ist also offensichtlich nicht das Gutes tun an sich, sondern die Liebe zu ihm. Diese Frau wollte nicht nur einfach irgendein gutes Werk tun. Sie hatte überhaupt nicht das sogenannte Gute im Blick. Sie hatte einzig Jesus im Blick, den sie von ganzem Herzen liebte und dem sie ihre Liebe zeigen wollte. Deshalb gab sie in diesem Moment alles, was sie hatte, ganz schlicht aus Liebe zu Jesus, um ihn zu ehren, wie man einen König ehrt. Was sie gab, war einerseits viel, denn das Öl war sehr viel wert. Andererseits war es eine sehr schnell vergängliche Handlung, denn das Öl war schnell verbraucht und der Duft vermutlich auch recht schnell wieder verflogen. Aber sie handelte aus Liebe zu Jesus, verschwenderisch und ohne irgendetwas zurückzubehalten. So tat sie in den Augen Jesu zum richtigen Zeitpunkt das Richtige. Und genau das nennt Jesus gut. Und dann geht er noch weiter und macht aus dieser kleinen und kurzen Tat etwas richtig Großes, indem er die Handlung der Frau so identifiziert, wie Gott sie sieht und annimmt. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt für mein Begräbnis. Ich sagte eben schon, Salbungen konnten als letzte Ehrung durchaus zum sogenannten guten Werk einer Totenbestattung gehören. Die Frauen, die am Ostermorgen zum Grab kamen, hatten eine solche Handlung am Leichnam Jesu auch geplant, kamen damit aber zu spät. Die Frau in unserer Geschichte konnte das nicht wissen. Und sie hatte auch ganz sicher keine Voraussalbung geplant. Deshalb erschien diese Salbung auch so sinnlos. Aber Jesus verleiht dieser Handlung einen Sinn und rettet sie damit quasi aus der Sinnlosigkeit. Er nimmt die Frau, die ihn ehren wollte und dafür von den Jüngern angeprangert wird, die nimmt er nun seinerseits in Ehren an. Und dann setzt er noch einen oben drauf, indem er sagt, wo das Evangelium gepredigt wird in aller Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie jetzt getan hat. Man wird sich an ihr gutes Werk erinnern. Damit macht er zum einen deutlich, dass mit seinem Sterben eben nicht alles vorbei sein wird, dass sein Tod sozusagen das Evangelium erst in Kraft setzen wird. Dieses Evangelium, die frohe Botschaft, gilt es zu verkündigen. Zunächst natürlich mit Worten. Jesus hat durch sein Leiden und sein Sterben am Kreuz all unsere Schuld getragen. Er hat durch seine Auferstehung den Tod besiegt. Damit hat er den Weg zu Gott frei gemacht. Wir haben freien Zugang zu dem heiligen Gott, können eine liebevolle Vater-Kind-Beziehung zu ihm haben, wenn wir die Vergebung Jesu in Anspruch nehmen. Zum anderen verbindet Jesus aber auch das Handeln dieser Frau mit dem Erzählen des Evangeliums. Dabei ist ihr Name nicht wichtig, der bleibt an dieser Stelle bei Markus auch unerwähnt. Doch die Handlung gehört mit zum Passionsbericht, der vermutlich bei den urchristlichen Mahlfeiern immer wieder rezitiert wurde. Und das bedeutet, zur frohen Botschaft über Jesus gehören auch Taten, sogenannte gute Werke, die aus Liebe zu Jesus getan werden. So wie auch Jesus die Liebe Gottes zu den Menschen in Wort und Tat brachte. Was kann diese Begebenheit für uns heute bedeuten? Ich möchte dazu ein paar Gedanken mit euch teilen. Mein erster Gedanke, was auch immer wir an sogenannten guten Werken tun, es kommt immer auf unsere Herzenshaltung an. Wenn unser gutes Tun dazu beitragen soll, dass die Nachricht von der Liebe Jesu weitergegeben wird, dann sollte es ganz schlicht aus Liebe zu Jesus und zu seiner Ehre geschehen. Die Frau, von der wir hier gelesen haben, handelte einfach so aus Liebe zu Jesus, nicht aus Berechnung. Dabei handelte sie nicht gedankenlos, nein, sie muss das Öl ja wohl bewusst mitgebracht haben zu diesem Anlass. Sie muss es irgendwo gekauft haben oder vielleicht hat sie es auch geschenkt bekommen. Jedenfalls hat sie sich Gedanken gemacht, wie sie Jesus ihre Liebe zeigen könnte. Aber dann gab sie einfach alles, was sie hatte. Ohne Berechnung, ohne etwas zurückzuhalten, ohne Rücksicht auf das, was andere dachten und auch ohne sich die Frage zu stellen, ob das, was sie da gerade tat, überhaupt sinnvoll war. Sie hatte weder die Kosten im Blick, noch konnte sie ahnen, dass Jesus eine Woche später gekreuzigt und nach 3 Tagen auferstehen würde, dass sie ihn also quasi im Voraus salbte. Nein, sie liebte Jesus einfach und brachte es auf diese Weise zum Ausdruck. Wenn unser Herz also erfüllt ist mit der Liebe Jesu, wenn wir etwas aus Liebe zu Jesus tun, dann brauchen wir nicht mehr zu rechnen und auch nichts mehr zu berechnen. Dann brauchen wir auch nicht nach dem sogenannten Erfolg Ausschau zu halten. Dann ist nicht die Frage, ob unser Einsatz sich lohnt oder ob er sinnvoll ist. Dann geht es auch nicht darum, ob unser Dienst von anderen anerkannt und gewürdigt wird. Wenn wir aus Liebe zu Jesus handeln, dann tun wir, was auch immer wir tun, alleine für ihn, um ihm unsere Liebe und unsere Wertschätzung zu zeigen. Allerdings kann es dabei passieren, dass andere unser Verhalten und unser Handeln für sinnlos halten. Es kann sein, dass andere uns beurteilen und vielleicht sogar verurteilen. Vielleicht tun sie das sogar auch aus frommer Motivation heraus und können ihr Urteil vielleicht auch geistlich begründen. Deshalb mein zweiter Gedanke, nur Jesus allein kann wirklich in unser Herz sehen. Nur er kennt unsere Herzenshaltung und unsere Motivation. Die Jünger in unserer Geschichte nahmen für sich in Anspruch, das Handeln der Frau beurteilen zu können. Es war doch wirklich eine Verschwendung, so teures Öl einfach über Jesus auszukippen. Man hätte doch wirklich etwas richtig Gutes mit dem teuren Öl anfangen können. Ihr Urteil mag also moralisch und auch aus frommer Sicht richtig gewesen sein. Aber in den Augen Jesu war es bedeutungslos und sogar unrecht. Es war eben nicht geistlich, denn sie reagierten alles andere als liebevoll. Sie verurteilten die Frau vorschnell und stellten sie an den Pranger. Sie fuhren sie an, heißt es im Text. Jesus weist seinerseits die Jünger scharf zurecht und erteilt ihnen damit eine Lektion, die auch für uns heute gilt. Es steht uns eben nicht zu, das Leben und Handeln anderer zu bewerten und zu beurteilen. So sagt Jesus es auch in Matthäus 7, Vers 1 und 2. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn nach welchem Recht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Und Paulus schreibt an die Thessalonicher, dass es Gott ist, der unsere Herzen prüft. Anstatt also über die Frau zu urteilen, wäre es für die Jünger vielleicht sinnvoll gewesen, ihre eigene Herzenshaltung und ihre eigene Motivation zu überprüfen. Hätten sie denn wirklich das Geld, wenn sie es denn gehabt hätten, an die Armen verteilt? Zumindest Judas hatte da sicher anderes im Sinn. Wir lesen in Galater 6, Vers 4 und 5, ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk. Und dann wird er seinen Ruhm bei sich selbst haben und nicht gegenüber einem anderen. Denn ein jeder wird seine eigene Last tragen. Das heißt, jeder trägt für seine eigene Taten, für seine eigene Herzenshaltung die Verantwortung. So sollte sich jeder selber prüfen, anstatt darauf zu achten, obwohl der andere das Richtige tut und richtig liegt mit dem, was er denkt und macht. Ja, wir werden auch dazu aufgefordert, uns gegenseitig zu ermahnen und uns zurechtzuhelfen. Aber auch das muss immer eine Handlung aus Liebe sein. Und es muss die Sprache Jesu sprechen, die Sprache der Gnade, die Sprache der Liebe. Jesus nimmt die Frau jedenfalls vor den Jüngern in Schutz. Er nimmt ihr Geschenk, ihre Tat aus Liebe an und gibt ihr damit Recht. Wenn du also etwas aus Liebe zu Jesus tust, dann tu es einfach und sei sicher, dass Jesus dein Herz sieht und sich darüber freut, egal wie andere dich und dein Verhalten beurteilen mögen. Mein dritter Gedanke, unsere Liebe zu Jesus kann sich auf verschiedene Weise ausdrücken. Ralf hat das heute Morgen schon sehr schön ausgeführt. So wie wir oft meinen, die Herzenshaltung des anderen beurteilen zu können, so haben wir auch oft eine bestimmte Vorstellung davon, wie die Liebe zu Jesus sich ausdrücken müsste. In der Regel sind wir uns da selbst der eigene Maßstab. Aber Gott hat uns Menschen tatsächlich unterschiedlich geschaffen. Und so unterschiedlich wie wir sind, so unterschiedlich leben wir auch unseren Glauben. Und so unterschiedlich drücken wir auch unsere Liebe zu Jesus aus. Es gibt nicht nur einen Weg und nur eine Möglichkeit, seine Liebe zu Jesus auszudrücken. Die Frau, die Jesus hier salbt, hätte ihre Liebe zum Beispiel auch in Worten ausdrücken können. Sie hätte sich vor Jesus niederwerfen können mit den Worten, Jesus, ich liebe und verehre dich. Oder sie hätte Jesus einfach umarmen können. Allerdings hätten die Jünger vermutlich darauf auch nicht wesentlich freundlicher oder wohlwollender reagiert. Sie hätte auch für Jesus reden können, indem sie überall rumgelaufen wäre und erzählt hätte, dass es der Messias ist. Doch diese Frau hat ihre Liebe und Verehrung Jesu gegenüber zum Ausdruck gebracht, indem sie ihn mit kostbarem Öl gesalbt und keinen Tropfen zurückbehalten hat. Das war sicher eine einmalige Handlung, wir können das nicht wiederholen, zumal Jesus ja auch nicht mehr körperlich unter uns ist. Aber wir dürfen auch heute noch aus Liebe zu Jesus das geben, was wir haben. Wir dürfen unserer Liebe zu Jesus Ausdruck verleihen, und zwar jeder auf seine Art. Der eine verkauft vielleicht tatsächlich sein Haus und spendet das Geld für irgendeinen guten Zweck. Der andere drückt seine Liebe zu Jesus aus, indem er lange Gespräche mit Jesus führt, also viel Zeit im Gebet verbringt und ihm immer wieder sagt, dass er ihn liebt. Wieder ein anderer drückt vielleicht seine Liebe aus, indem er viel Zeit in der Anbetung verbringt, indem er singt, indem er tanzt, ein anderer, indem er Theater spielt oder Bilder malt. Wieder ein anderer drückt seine Liebe aus, indem er sich intensiv mit Gottes Wort beschäftigt oder indem er in der Gemeinde den Kaffee kocht, wenn wir es denn irgendwann mal wieder dürfen, indem er seine Kollegen auf der Arbeit oder auch die Kassiererin bei Aldi freundlich behandelt, indem er seine Maske trägt oder statt auf die Politiker zu schimpfen, für sie betet. Es gibt viele Möglichkeiten, unsere Liebe zu Jesus auszudrücken. Wie auch immer wir das tun, lasst uns unsere Liebe zu Jesus tatsächlich Ausdruck verleihen, auch wenn das scheinbar sinnlos oder vergeudet ist. Doch wie genau funktioniert das eigentlich? Wir können Jesus ja nur lieben, weil er uns zuerst geliebt hat, das ist klar. Aber müssen wir nicht sozusagen erstmal so richtig angefüllt werden mit der Liebe Gottes, so richtig abgefüllt sein, damit wir sie dann auch irgendwie nach außen bringen können? Vielleicht kennt ihr so diesen Gedanken, ich muss doch erstmal so eine gewisse geistliche Reife haben, um meinen Glauben und meine Liebe zu Jesus dann auch entsprechend zum Ausdruck zu bringen und in die Welt zu tragen. Die Frau in unserer Geschichte zeigt uns etwas ganz anderes. Sie handelte nicht unbedacht oder ungeplant, aber sie machte sich überhaupt keine Gedanken darüber, ob sie wohl schon so weit war, also reif genug war, um für Jesus irgendetwas zu tun. Wir können sicher davon ausgehen, dass sie auf irgendeine Art die Liebe Jesu auch selber empfangen hat. Wenn es tatsächlich Maria, die Schwester des Lazarus war, dann hatte sie miterlebt, wie Jesus ihren Bruder von den Toten auferweckte. Wodurch auch immer sie die Liebe Jesu empfangen hatte, sie ließ ihre Reaktion darauf, nämlich ihre Liebe zu Jesus, im wahrsten Sinne des Wortes einfach raus. Und deshalb mein vierter Gedanke, wir sind nicht zum Luftanhalten berufen, sondern zum Atmen. Und ich möchte ein kleines Experiment mit euch machen. Es ist mit den Masken zugegebenermaßen ein bisschen schwierig, aber versucht einfach mal so 3 bis 5 Mal tief einzuatmen, ohne auszuatmen. Also abbrechen, wenn das nicht funktioniert. Nicht, dass mir hier einer umfällt. Versucht es einfach mal. Versucht mal so richtig Luft zu holen, 3 bis 5 Mal hintereinander, ohne auszuatmen. Schafft es irgendjemand? Susanne, klar, du hast geübt. Im geistlichen Sinne machen wir das tatsächlich oft so. Wir denken, wir müssten so lange einatmen, bis Jesus uns mit seiner Liebe so ausgefüllt hat, dass wir dann erst ausatmen können. Das Atmen ist aber ein ganz natürlicher Vorgang. Wir atmen ein, holen Luft, die Lunge füllt sich und dann atmen wir ganz natürlich wieder aus. Ohne Kraft, ohne Anstrengung. In der Regel denken wir da noch nicht mal drüber nach. Ich habe nachgelesen, dass der Mensch täglich etwa 20.000 Mal einatmet und ausatmet und dabei rund 12 Kubikmeter Luft bewegt. Das ist gar nicht mal so wenig. Tatsächlich wäre es völlig absurd, wenn wir versuchen würden, erstmal so viel einzuatmen, bis wir richtig voll genug sind, um dann wieder auszuatmen. Gesund ist eigentlich ein Verhältnis von 1:2. Auch das habe ich nachgelesen. Also einen Zeitanteil einatmen und 2 Zeitanteile ausatmen. In der Schöpfungsgeschichte lesen wir, dass Gott dem ersten Menschen, also Adam, den Odem des Lebens in seine Nase blies. So wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Und als Jesus auferstanden war und sich seinen Jüngern zeigte, lesen wir in Johannes 20, Vers 21 und 22. Jesus sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist. Gott haucht uns also seinen Atem ein, damit wir leben. Und er haucht uns seinen Heiligen Geist ein, damit wir ein neues Leben haben, das durch seine Liebe geprägt ist und das seine Liebe entsprechend wieder aushaucht. Micky Wiese hat das in seiner Predigt letzte Woche etwa so ausgedrückt. Wir sind von Gott dazu beauftragt und ermächtigt, andere zu Gott hin zu lieben. weil seine Liebe in uns lebt durch den Heiligen Geist. Jesus hat seine Liebe zu uns größtmöglich zum Ausdruck gebracht, indem er sein Leben für uns gelassen hat. Wenn wir die Vergebung Jesu für unsere Schuld persönlich annehmen und uns ihm öffnen, dann werden wir quasi ständig beatmet mit seinem Heiligen Geist. Jeder Atemzug, den wir nehmen, kann uns daran erinnern, dass die Liebe Gottes durch seinen Heiligen Geist in uns lebt. Wir atmen quasi die Liebe Gottes mit jedem Atemzug ein. Wir holen Luft, der Heilige Geist fließt. Das passiert einfach. Wir haben lediglich die Aufgabe, wieder auszuatmen, was ein natürlicher Vorgang ist, und damit die Liebe Gottes wieder herauszulassen. Stellt euch mal vor, falls Liebe messbar wäre, wir könnten damit jeder von uns 12 Kubikmeter Liebe jeden Tag bewegen und verteilen. So würde Gottes Liebe in unserer gesamten Umgebung verteilt. Denn, und das ist mein letzter und fünfter Gedanke, Jesus ist derjenige, der unserem Liebesdienst oder unserem Ausatmen das entsprechende Ziel und auch den richtigen Sinn gibt. Jesus selbst lenkt unseren Atem zum richtigen Zeitpunkt auf das richtige Ziel. Er sorgt dafür, dass seine Liebe dort ankommt, wo sie hin soll, und dass sie so ankommt, wie sie ankommen soll. Die Frau in unserer Geschichte brachte recht einfach und doch verschwenderisch ihre Liebe zu Jesus zum Ausdruck, ohne den eigentlichen Sinn und die Bedeutung zu erahnen, die Jesus ihrer Handlung gegeben hat dann. Und das Gleiche gilt für uns. Ob das, was wir aus Liebe zu Jesus tun, letztlich irgendeinen Sinn hat, das entscheidet Jesus selbst. Und ob das, was wir aus Liebe zu Jesus tun, auch sein Ziel erreicht, auch das liegt in Jesu Hand. Unsere Aufgabe ist es lediglich zu atmen, ein und wieder aus. Also das zu geben, was wir von ihm empfangen haben. Und Jesu Aufgabe ist es dann, daraus das zu machen, was er will und was er für richtig hält. Deshalb sollten wir aufhören, darüber nachzudenken, ob diese oder jene Handlung einen Sinn macht, ob sie wirklich gut ist, ob sie ihr Ziel erreicht oder wie auch immer erfolgreich ist. Das alles ist für uns nicht berechenbar und wir sollten es auch nicht berechenbar machen. Lasst uns vielmehr unsere Herzen immer wieder Jesus zuwenden, damit wir seine Liebe empfangen. Ja, wir dürfen ihn bitten, uns wie mit dem Atmen, mit jedem Atemzug immer wieder mit seinem Heiligen Geist zu erfüllen. Und beim Ausatmen dürfen wir uns darauf verlassen, dass seine Liebe verteilt wird. Lasst uns einfach das geben, was wir von Jesus bekommen haben. Und zwar jeder auf die Art und Weise, die ihm entspricht. Jesus hat aus Liebe zu uns sein Leben gegeben. Er hat nicht nur unsere Schuld, sondern auch den Tod überwunden. Diese frohe Botschaft dürfen wir in die Welt tragen, in Wort und Tat und immer in Liebe. Wir brauchen seine Liebe nicht festzuhalten. Wir dürfen sie ausatmen und darauf vertrauen, dass sie bei dem ankommt, der sie gerade braucht. Und vor allem bei den Menschen, die seine Liebe eben noch nicht kennen und davon noch nichts wissen. Amen.